governed by power of sister fucking politicians. We're gear as a phone for the capitalist. Do you like it? Somebody decides what's best for you. Like the fucking capitalists, the fucking communists, the fucking fascist. No power for nobody, no power for nobody, no power for nobody, no power for nobody. Cause everybody should live his own way. Cause everybody should live, his own way. First, your parents will tell you what to do. They force you to see the world through their eyes. Then you get socialized in school. They infiltrate their knowledge into you. No power for nobody, no power for nobody, no power for nobody, no power for nobody. Cause everybody should live his own way. Cause everybody should live, his own way. Join the army, or fight for democracy, communism, or any other shit. Or die for any totalitarian regime. Do it, baby. Or what? What have you achieved in your life? What have you achieved in your life? You have an experience.
The anarchy.
You have an experience.
The anarchy.
You have an experience.
Hallo und herzlich willkommen hier auf dem offenen Sendeplatz der Wüstenwelle, und die heutige Sendung steht ganz im Zeichen der Anarchie. Und zwar habe ich mir hier einen Gast eingeladen, den Marcel Seehuber, dessen Filmprojekt A momentan in aller Munde ist, und wir werden ein bisschen über Film und drumherum quatschen. Hallo Marcel.
Hallo, servus.
Zu meiner Linken dann noch als Begleiter der Sven, der noch nicht weiß, was er sagt, aber begrüßen kann er euch.
Hallo, guten Morgen.
Sehr schön. Projekt A, das ist dein Film, der in München sogar mit einem Preis dekoriert wurde. Zum Einstieg, wie ist dieses Projekt, genau Projekt A, entstanden?
Ja, ich bin da erstmal nur als Kameramann dazu gekommen. Das war aber auch schon 2009. Der Moritz hat einen Vortrag von Horst Stohwasser im Jahr zuvor besucht und war total begeistert, wie der Horst Stohwasser von Anarchismus spricht. Moritz und ich, wir sind beide in den 90ern Punkrock sozialisiert. Und insofern waren wir nicht ganz vom Thema weg, aber Moritz dachte, okay, wenn ihn das so begeistert, wie Horst es erzählt, dann wäre das was für ein breites Publikum, um einen Film zu machen. Und so begonnen die beiden dann auch mit dem Filmprojekt, das so zu planen, quasi einen Film, der sich an ein breites Publikum richtet und eine Einführung in den Anarchismus quasi ist. Und dann starb Horst Stohwasser ja 2009 relativ überraschend. Da war ich dann schon dabei im Team. Es war auch schon klar, dass wir das als Regiearbeit dann zusammen machen, also dass wir das ganze Projekt zusammen machen. Und es war erst nicht klar, ob der Film dann gemacht wird. Und Nach einer kurzen Sinnkrise haben wir uns aber entschlossen, okay, wir müssen das umsetzen und haben dann 2011 zu drehen begonnen. Die ersten Aufnahmen waren die dann am Castor mit Hanna. 2015 war er dann fertig.
Für alle nicht eingeweihten Anarchisten, die sich mit der Thematik nicht so auskennen, Horst Stohwasser, kann man so sagen, der deutsche Godfather der Anarchie, der auch den Anarchismus immer sehr praxisorientiert mit vielen verschiedenen Beispielen erklärt. Willst du kurz noch was zum Stohwasser sagen, weil ich finde ihn sehr interessant. Ich bin nämlich auch durch ihn zum Anarchismus so ein bisschen gekommen.
Ja, wie du sagst, er war der bekannteste deutsche Anarchist der jüngeren Geschichte. Er hat, wir haben den Titel Projekt A auch von einem Projekt von ihm geklaut quasi. Sie wollten mit vielen Anarchisten Kollektiven in Neustadt an der Weinstraße quasi eine anarchistische Stadt aufbauen, umbauen. Das Projekt ist allerdings in den 90ern gescheitert, dann hat er sich zurückgezogen und hat dann aber irgendwann dieses Anarchie-Idee-Geschichte-Perspektive-Buch geschrieben, das dann ein relativ großer Erfolg war oder nach wie vor ist. Und ich habe das Buch irgendwann zum 30. Geburtstag bekommen, also noch lang vor dem Filmprojekt. Und das war für mich schon ein wichtiges Buch, das zu lesen, weil es mir wieder sehr viel Lust drauf gemacht hat, Dinge konkret zu versuchen. Und Horst Stohwasser starb dann quasi durch die Baustelle seines Hausprojekts in Neustadt an der Weinstraße, das sie dann sehr viel später zu verwirklichen versucht haben. Hat einen Hammer auf den Kopf bekommen und starb dann an einer Blutvergiftung. Also er ist quasi zweimal mit Projekten gescheitert, aber ich denke dennoch, dass er wahnsinnig viele Leute inspiriert hat und dass er einfach die Idee des Anarchismus und so weiter wahnsinnig gut vermitteln konnte.
Also das Spannende finde ich wirklich, dass, also ich kann von meinem Papa erzählen, der eigentlich ein strammer Konservativer ist, hat dieses Buch gelesen und hat vielen Aspekten darin auch diese Selbstverwaltung an sich was abgewinnen können, und das finde ich eben sehr schön bei ihm, dass er so praxisorientiert geschrieben hat und den Leuten diese Angst vor diesem Anarchismus, was immer so programmiert wird, dass es nur Gewalt und Chaos ist, irgendwie genommen hat. Und deswegen, also wer sich ein bisschen mit Anarchismus beschäftigen wird, auf jeden Fall Pflichtlektüre. Was ist für dich nochmal, um theoretisch auf den Anarchismus zu sprechen zu kommen, was ist für dich das Entscheidende und das Interessante am Anarchismus?
Ja, die Grundidee am Anarchismus ist einfach eine Welt ohne Herrschaft, dass keine Menschen über andere Menschen herrschen. Und wenn man diese Prämisse voraussetzt, dann entwickeln sich daraus ganz viele Anweisungen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dann sieht man auf jeden Fall, dass man Dinge tun muss, und daraus hat sich dann einfach eine sozialistische Bewegung entwickelt aus diesen Gedanken. Und der Anarchismus ist eine der drei großen sozialistischen Bewegungen. Also es gibt Kommunismus, es gibt die Sozialdemokratie und es gibt den Anarchismus als libertären Sozialismus. Und da denke ich, dass ganz in dem Potpourri, das der Anarchismus dann so in den letzten 150 Jahren grob entwickelt hat, dass da ganz viel drinsteckt, aus dem wir jetzt quasi lernen können.
Was glaubst du, warum, ich denke mal, der Anarchismus, sich selbst zu organisieren, dass alle Menschen gleich ist, selber eine Gesellschaft aufzubauen, warum hat es diese Idee einfach so schwer? Warum vertrauen die meisten Menschen auf einen autoritären Staat? Warum denken sie, dass Selbstverwaltung nicht möglich ist? Was ist da in den Köpfen der Menschen, dass es solchen Ideen einfach so schwierig macht, obwohl sie ja eigentlich sehr plausibel sind?
Ja, ich denke, da sind die Menschen halt vielleicht einfach gedanklich träge. Also das, wie die Gesellschaft ist, in der man sich gerade befindet, das nehmen viele Menschen einfach als gegeben hin. Das ist relativ banal. Es gibt dann ist es die Frage, wie sehr eine Gesellschaft utopische Denker zulässt oder fördert und da auch Lust hat, Dinge zu verändern. Und dann denke ich auch, dass es der Anarchismus auch einfach schwer hatte gegen den Faschismus und auch teilweise gegen den Kommunismus, weil einfach die sehr autoritär mit sehr gewalttätigen Mitteln natürlich die Bewegung einfach zerstört haben. Also der Faschismus in Deutschland oder in Europa überhaupt, wo der war, hat er einfach viele Anarchisten ins Konzentrationslager gesteckt oder sie starben an der Front. Und somit war auch ganz viel des, sagen wir mal so, bis 1930, 1940 aufgebaut wurde, egal jetzt ob in Spanien oder auch in Deutschland hat es große anarchistische Gruppen gegeben, ganz viel, was da aufgebaut wurde, egal ob Gewerkschaften oder Schulen oder Freikörperkulturtreffs, das wurde zerstört und damit genauso die Ideen davon. Und jetzt graben sich diese Dinge oder werden langsam wieder ausgegraben und da hoffen wir, dass wir mit dem Film ein Teil davon sind. Und bemerken aber auch, dass es generell ein großes Interesse an dem Thema gibt und dass die Menschen sehr offen sind dafür.
Also auch Leute, die jetzt nicht unbedingt aus dem linksautonomen oder aus dem alternativen Umfeld kommen, denke ich mal auch so über das, was auch im Film nachher, was wir in der im nächsten Part dann auch besprechen werden, gezeigt wurde, dass es eben auch Leute gibt, die selbstverwaltete Projekte wie Urban Gardening vollziehen, sich nicht explizit als Anarchisten bezeichnen, aber diesen Ideen ja offen sind. Und hast du das Gefühl, dass einfach man sieht, dass diese Gesellschaft immer mehr nur zu einer Diktatur verkommt und die Leute nichts mehr verändern können, dass dadurch anarchistische Ideen auch etwas eine breitere Streuung in der Gesellschaft erfahren?
Ja, ich denke, dass wir, dass ganz viele aktive Menschen sehen, dass wir auch für die Dinge, die wir jetzt in unserer Gesellschaft schon schätzen, dass wir auch für die kämpfen müssen, weil die sind nicht, die werden umkämpft und es gibt viele Bestrebungen, dass oder was heißt Bestrebungen? Es gibt Entwicklungen, dass einfach Demokratie und Rechte einfach wieder abgebaut werden und deswegen müssen wir uns nicht nur für den Anarchismus einsetzen, sondern auch generell dafür, dass wir unsere demokratische Gesellschaft schon einfach mal erhalten. Und ich sehe den Anarchismus schon auch als was Demokratisches, also was sehr, sehr Demokratisches. Und viele Menschen sehen das. Schwierig ist natürlich die große Masse an Menschen, die sich einfach nicht interessieren und die halt nach Feierabend sich bunte Farbkügelchen an den Kopf schmeißen wollen oder so. Egal ob vor der PlayStation oder sonst was. Das ist eine große Gefahr, wenn die Brot- und Spiele-Taktik insofern funktioniert, als dass man nicht mehr um Verantwortung ringt mit dem Staat oder mit Konzernen.
Genau, also das ist das Problem, was ich auch sehe. Anarchismus ist eben nicht gleichzusetzen mit Chaos und Willkür, sondern der Anarchismus ist sehr viel Arbeit und man muss selber was tun, was selber was in die Hand zu nehmen und sich regieren zu lassen, ist natürlich sehr viel leichter. So, das war die erste theoretische Runde, um in das Thema reinzukommen. Wir spielen ein bisschen Musik und dann geht's konkret um den Film. Hier ist immer noch der offene Sendeplatz und es geht heute um den Anarchismus und speziell um den Film Projekt A von Marcel Seehuber, der Filmemacher hier heute zu Gast. Und nachdem wir in der ersten Runde so ein bisschen theoretisiert haben über Anarchismus, Gott und die Welt, geht's jetzt um den Film konkret. Dann würde ich doch dich bitten, Marcel, einfach so ein bisschen über den Inhalt und über die Sachen zu erzählen, worum es geht in dem Film.
Ja, wir haben in dem Film verschiedene Menschenprojekte besucht, die aktiv jetzt oder eigentlich die letzten 5 Jahre, muss man sagen, haben wir ja gedreht, versuchen erste Schritte zu machen zu einer neuen Gesellschaft. Wir waren in Griechenland, in Athen, im Stadtteil Exarchia, haben den Parco Navarino, einen besetzten Park, dort besucht. Vorher war es ein Parkplatz, dann haben sie ihn besetzt, dann haben sie einen Park draus gemacht. Dann waren wir in Soignies bei dem anarchistischen Treffen. Wir waren mit Hanna Poddich, einer Anarchistin und Aktivistin, unterwegs, die so Schiene-Blockade-Aktionen und noch ganz viel mehr macht. Wir waren in Spanien, haben dort zum einen die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, die CGT, besucht, haben dort aber dann auch noch eine sehr spannende andere Kooperative entdeckt, nämlich die Cooperativa Integral Catalana, eine von Enric Duran mitgegründete Kooperative, die sich die eine Transformation der Gesellschaft zum Ziel gesetzt hat. Und ganz zum Schluss ging es wieder zurück nach Deutschland und wir haben das Kartoffelkombinat, eine solidarische Landwirtschaft besucht, die eigentlich ein bisschen mehr ist wie eine solidarische Landwirtschaft.
Das Ziel des Films ist ja, die vielen Facetten des Anarchismus darzustellen, so wie ich das verstanden habe. Also nicht nur, wie man es in einigen Filmen sieht, dass es immer nur um Straßenschlachten geht, sondern dass der Anarchismus mehr ist. Wie habt ihr diese Auswahl getroffen? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, wir haben uns am Anfang überlegt, welche anarchistischen Themenbereiche gibt es denn oder wie erklärt man Anarchismus, wenn man da thematisch rangeht. Und da gab es natürlich die Kritik am Eigentum, also dass man andere Eigentumsverhältnisse will. Da ist natürlich eine Besetzung und ein besetzter Park, der das symbolisch angreift, ein gutes Beispiel für. Dann wollten wir so direkte Aktion und das Widerständige reinbringen. Das war dann Hanna. Um die anarcho-syndikalistische Bewegung oder Gewerkschaft kommt man natürlich nicht rum. Da gingen wir dann nach Spanien. Und so haben wir Themenbereiche abgesteckt und die dann auf verschiedene Länder aufgeteilt und versucht, über die Menschen das zu erzählen.
Was mir aufgefallen ist und was ich mir hätte ein bisschen länger gewünscht, weil ich selber auch in Saint-Imier war: Warum war dieser Beitrag über Saint-Imier so kurz? Hatte das technische Gründe oder?
Ja, also was uns an Saint-Imier vor allem interessiert hat, war, dass es eigentlich das erste Mal seit, ich denke, wahrscheinlich seit so der Zeit um den Zweiten Weltkrieg war, dass Anarchisten wirklich in die Öffentlichkeit getreten sind. Also da hat es eine Pressekonferenz gegeben, da hat es eine Presseerklärung gegeben. Das war in verschiedenen Nachrichten in Frankreich, der Schweiz und Deutschland war das Thema. Insofern war das so der wichtige Kern für uns an Saint-Imier. Und dann waren es halt sehr viele Dinge, die filmisch schwer darstellbar waren. Also so Vorträge und Plenars von Absichtserklärungen, das ist filmisch schwer zu erzählen, spannend schwer zu erzählen und deswegen haben wir uns da dann auf das Wesentliche reduziert. Es war aber auch zu drehen vor Ort relativ schwierig. Wir haben auch noch andere Interviews dort geführt, aber die haben es dann irgendwie nicht in den Film geschafft und dann eigentlich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, hätten wir eigentlich an unserem Protagonisten mit dem O-Ton mehr dranbleiben müssen. Das wäre sicher spannend geworden, aber da wären wahrscheinlich andere Dinge dann noch passiert.
Ja, kurz, also ich war selber in Saint-Imier und ich fand es eine sehr schöne Stimmung, dass wirklich da 3000 Anarchisten friedlich den Alltag verbracht haben, zusammen gekocht haben. Wir waren oben auf dem Zeltplatz, super schöne Umgebung, es gab abends Konzerte. Und die haben es sogar hingekriegt, dass wir für 3 Tage damit, ich glaube, 30 oder 40 Euro zahlen und in der Schweiz noch die Bergbahn benutzen können. Und der Bürgermeister hat, glaube ich, zum Schluss gesagt, das war so gut, das sollten wir alle 2 Jahre machen, aber der Aufwand war sehr groß. Also dieser Exkurs zu Saint-Imier. Ja, genau. So, jetzt haben wir meinen Faden verloren.
Weißt du denn, ob in Saint-Imier oder ob so ein Treffen wieder organisiert werden wird?
Also ich habe da jetzt noch nichts von gehört, also aber
ja,
also nicht. Ich hoffe, dass da mal irgendwas ist, weil diese Stimmung war wirklich einzigartig. Ja, sonst zu den anderen Sachen, wie seid ihr zum Beispiel mit den Leuten in Griechenland in Kontakt gekommen, wie habt ihr das organisiert?
Also zum einen haben wir ganz klassisch immer vorrecherchiert, was ja natürlich dann heißt, also man liest irgendwo, man liest viel, man recherchiert im Internet. Ich war aber in Athen, ich glaube 2011, 2010 waren wir in Griechenland unterwegs und ich war dann im Parco Navarino auch davor schon mal gesessen. Und dann lernst du Leute kennen, schreibst Leute an, lernst die kennen, kommst von einem zum nächsten, stocherst so im Heuhaufen rum und dann entdeckst du Dinge. Also wir haben auch Dinge entdeckt, die wir dann nicht so spannend fanden oder es gab auch Projekte, die uns nicht haben drehen lassen, zumindest eins. Und so recherchiert man sich dann da so durch.
Was mir so ein bisschen gefehlt haben bei diesen Projekten, aber vielleicht war das auch Absicht, nochmal dieser rote Faden, die Leute noch mehr zum Anarchismus, weil es ja ein Film über Anarchismus ist, zu befragen. War das einfach absichtlich, einfach so eine Darstellung ohne so einen roten Faden? Oder?
Also es ist schwierig, die strukturellen Dinge der Projekte, ist schwierig filmisch darzustellen, sodass es spannend ist. Deshalb überlegen wir auch, ob wir zu den Strukturen der Projekte und auch zu den Informationen, die auch einfach spannend sind zu den Projekten, ob wir dazu noch ein bisschen was schreiben, quasi so als Begleitheft. Das filmisch darzustellen, dass es ein Film ist, der dann spannend ist, ist schwierig. Film funktioniert einfach mal in der Länge sehr stark über Emotion. Und dann haben wir an den Menschen erzählt und okay, dann hat sich das so entwickelt. Und dadurch, dass sich das Ding auch an ein breites Publikum richtet, hat man auch sehr stark überlegen müssen, okay, wie viel kann man erklären, was sind so die Basics, was ist der Nenner, dass es diejenigen, die noch nicht viel darüber wissen, nicht überfordert. Und genau, deswegen ist, denke ich, das Ding so, wie es ist. Und manche Dinge sind auch ein bisschen Zufall, manchmal.
Okay, da wir jetzt gerade bei der Kritik sind, was mir und einigen anderen aufgefallen ist, zum Beispiel diese Szene, wo in Athen das Feuerwehrauto in Brand gesteckt wurde. Okay, das ist passiert, aber ich finde, das ist eine Außenwirkung, die wieder irgendwie in eine Richtung geht, okay, diesen Verzweifeln machen wir alles kaputt. Warum habt ihr die Szene mit reingenommen?
Naja, zum einen schaut es natürlich spektakulär aus. Sowas werde ich nie wieder drehen. Okay. Nee, ich denke, dass das inhaltlich ganz wichtig ist, weil das ein guter Anknüpfungspunkt ist, um darüber diskutieren zu können. Und es ist nicht so, dass, also ich würde es für einen großen Fehler halten, und so sehe ich Anarchismus gar nicht, dass man sagt, man macht Propagandatätigkeit für eine Ideologie, sondern ich will, dass man ehrlich und offen über alle Dinge spricht und anspricht. Und ich nenne es jetzt mal sinnlose Gewalt. Im Namen des Anarchismus hat es immer gegeben. Ich weiß nicht, ob die Leute, die fünf, die das gemacht haben, ob die sich als Anarchisten bezeichnen oder nicht, oder ob die es nur gemacht haben, weil es irgendwie Spaß haben wollten, aber es ist Teil dieser Stimmung in Exarchia. Diese Dinge passieren täglich, und diese Stimmung dort, nicht nur in Exarchia, die wollten wir an allen Orten erzählen. Die Stimmung der Räume, die Stimmung der Menschen und so weiter. Und ja, ich denke, es ist ein guter Ansatzpunkt, um darüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist. Die meisten Anarchisten denken natürlich, dass es nicht sinnvoll ist. Aber das finde ich wichtig, eben drüber, das als Anknüpfungspunkt zu benutzen, um dann drüber zu diskutieren. Ja.
Also es ist, der Film soll auch polarisieren, er soll auch einen Diskussionsansatz geben, und du siehst es auch schon so ein bisschen, dass vielleicht das Thema Anarchismus einfach in eine breitere Öffentlichkeit getragen wird und so aus dem Nischendasein rauskommt.
Ja, absolut. Also was wir uns wünschen würden, oder was wir, also wir wünschen uns natürlich viele Sachen, aber was uns hier auf jeden Fall interessiert, ist, dass einfach viele Menschen nach einem Film sich sagen, oh, das interessiert mich mehr, dann nehme ich mal ein Buch zur Hand oder schaue mir mal noch einen Film an oder rede mal mit Leuten, treffe mich mit einer Gruppe. Oder Leute, die schon mehr aktiv sind, starten irgendein Projekt. Also das sind natürlich Dinge, die wir toll finden, weil wir das ja auch selber machen. Und der Film soll quasi so eine Art Appetithappen sein. Also auch nicht jede Aussage von jedem Protagonisten, finde ich, würde ich genauso unterschreiben. Wobei wir natürlich da einfach eine große Sympathie haben. Und es ist eigentlich jetzt so an der Bewegung, was auch daraus zu machen, aus der Aufmerksamkeit, die sie jetzt hat.
Genau, das finde ich immer das Schwierige, auch weil für mich auch Anarchismus ist ja eher eine Methode, eine Organisationsmethode und nicht etwas wie jetzt irgendwelche Bewegungen, die jetzt ganz klar ein thematisch-inhaltliches Ziel haben. Und das ist auch immer das Schwierige, den Leuten zu erklären, weil die immer sagen, ja, wofür steht ihr denn? Also dann nochmal zum Publikum. So ein paar Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum, weil du ja bei vielen Filmen Vorführung auch dabei warst. Kannst du da vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, was viele gefragt haben? Was war das für ein Publikum? Waren das hauptsächlich Leute, die sowieso schon die Oberanarchos waren, oder waren es auch viele, die aus Interesse gekommen sind und mit der Thematik nicht viel anfangen konnten vorher?
Also am spannendsten sind natürlich für uns schon Vorstellungen, wo wir das Gefühl haben, okay, da sitzt jetzt so ein relativ durchschnittliches, also ich meine mit durchschnittlich quasi nicht anarchistisches Publikum drin, also so ein durchschnittliches Programmkinopublikum. So Leute, wenn drin sitzen, das ist total spannend. Es ist total spannend, wenn wir merken, da waren Leute, die hatten davor die Vorstellung, Anarchisten sind Bombenleger oder Steinewerfer nur, oder anarchistisch ist der Zustand in Bagdad. Wenn wir Leute drin haben, wo wir merken, oh, die haben dadurch was gelernt, das ist total spannend. Okay, was sind so die Fragen? Der Klassiker unter den Fragen ist, wie geht es den Projekten? Die kommt, glaube ich, fast jedes Mal. Und ja, wir haben einfach zu allen Projekten Kontakt. Und den Ziegen, es gibt jetzt Ziegen in, für die, die den Film schon gesehen haben, es gibt jetzt Ziegen in den Pyrenäen und sie leben noch. Und ich weiß aber noch nicht, wie weit die Baustelle ist. Das werden wir sehen, weil wir die Projekte jetzt auch wieder besuchen in Griechenland und in Spanien. Und ansonsten geht es natürlich viel um das, ist es möglich und wie ist es möglich, oder würde der Kapitalismus dann kommen, wenn die Menschen sich anarchistisch organisieren würden im großen Stile, und würde das alles zerschlagen? Das sind so Fragen, die kommen. Es gibt Fragen zu filmischen Dingen natürlich, also zur Finanzierung. Es gibt die Frage, ob denn das Geld, das mit dem Film verdient wird, in die Bewegung jetzt geht. Also da gibt es Fragen und Diskussionen drüber. Es gibt Fragen dazu, wie viele Frauen in Bewegung denn aktiv sind, oder ob das so der Querschnitt ist, den wir im Film dargestellt haben. Dazu gibt es Fragen. Also eine große Bandbreite. Es gibt immer so ein paar Fragen, die kommen oft oder regelmäßig, und dann gibt es ab und zu Ausreißerfragen. Das sind dann manchmal die spannenden.
Also du siehst ja den Film schon mehr als jetzt einen normalen Film, sondern weil du natürlich auch selber in der Bewegung aktiv bist, selber dahinter stehst und du noch eine Message hast und die Sache mehr verbreiten willst. Willst du dich jetzt zukünftig filmisch mit der ganzen Sache weiter auseinandersetzen, tiefer mit Filmen in diese Thematik einsteigen, oder hast du gesagt, okay, das ist jetzt einfach so ein Appetizer und dann soll daraus was entstehen, oder willst du dem Anarchismus filmerisch noch ein bisschen Feuer machen?
Also jetzt so rein als nächsten Dokumentarfilm habe ich schon was im Kopf, wo zufällig, das ist aber totaler Zufall, ein Anarchist eine Rolle spielt, aber das wusste ich nicht, dass es geht eigentlich thematisch um eine viel größere Geschichte. Und meine Projekte, die ich jetzt so im Kopf habe, davon sind schon die Hälfte, also es sind viele politische und gesellschaftliche Themen, die natürlich ich aus meiner Perspektive versuche zu bearbeiten. Auch für Moritz spielt das eine total große Rolle. Davor hat Moritz ja den Reggae-Film über Gentleman und Ivor Rosie gemacht, also Journey to Char. Aber es gibt natürlich auch den Teil in mir, der wahnsinnig froh ist, wenn er nicht den ganzen Tag über Politik und über Anarchismus, Revolution reden muss. Das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass ich es im Moment die ganze Zeit tue. Und ich da schon einfach auch noch ganz andere Themen habe, die mich interessieren.
Gut, dann machen wir gleich noch einen Break und sprechen dann nochmal über das Filmerische an sich und vielleicht so ein bisschen über deine Person. Du hast dir was ausgesucht. Willst du noch kurz was dazu sagen?
Ja, das ist der Juanito Piquete, einer unserer Protagonisten. Das ist der, der oben auf dem Dach in Barcelona mit der Gitarre spielt und über sich und das Eigentum spricht. Wahnsinnig super Typ. Ich freue mich drauf, ihn jetzt wieder zu treffen. Und der Song heißt Mientras Tanto. Der ist nicht im Film, aber wir hätten fast überlegt, ob wir den nicht auch spielen lassen.
Ja, okay. Das ist Anarchismus, dass auch mal was schief geht. Aber das ist so in der Selbstverwaltung. Und ich habe mich gerade mit einem Gast unterhalten und wir haben gerade gesehen, dass wir beide da sehr große Jello Biafra-Fans sind. Es geht weiter mit dem Interview. Dann sollte ich den Gast auch nochmal hochdrehen. So, dann wollen wir so ein bisschen was zu deinem Werdegang auch mal erfahren. Wie bist du denn überhaupt zur Filmerei gekommen, zum Anarchismus wieder dazu gekommen? Das hast du ja schon was erzählt, aber jetzt gehen wir mal auf den filmerischen Part ein.
Ja, ich habe in Nagold Zivildienst gemacht und ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich danach mache. Ich glaube, ich wollte einen Plattenladen aufmachen damals und da hat mir aber jemand abgeraten. Und dann habe ich bei einer Kinderfreizeit eine Videokamera in die Hand gekriegt und habe für die Eltern da was zusammengeschnipselt. Und das hat mir zum einen Spaß gemacht und das hat auch echt gut funktioniert. Und damals war gerade Tarantino groß und dann hat man gedacht, ja, was der kann, das können wir vielleicht auch machen. Und dann wollte ich eigentlich Regisseur werden damals. Habe aber dann eigentlich eher so kameratechnisch angefangen, Praktikas zu machen.
Genau, und dann, wie ging es dann weiter?
Nach ein paar Praktikas habe ich mich halt auf Filmhochschulen immer beworben, erst für Regie immer. Und das hat auch nicht gescheit funktioniert, weil ich quasi immer praktisch eher an der Kamera, also schon eigene Filme gemacht habe als Regisseur, aber praktisch eher immer in Kamerabereichen tätig war. Und dann habe ich mich in München beworben und in Ludwigsburg und was weiß ich wo noch. Und irgendwann habe ich mich dann nicht mehr für Regie beworben, sondern für Kamera und da haben sie mich dann in Ludwigsburg genommen. Da war ich dann 4 Jahre. Und habe da dann, erst dachte ich wirklich, ich werde so Spielfilmkameramann, aber dort war es so, dass in meinem Jahrgang die szenischen Regisseure, die waren einfach irgendwie, das war langweilig und die Dokumentarfilmer, die haben einfach geile Themen gehabt. Und da habe ich dann zu 3 Langfilmen, lange Dokumentarfilme habe ich Kamera gemacht. Die waren da einfach, die waren eigentlich alle echt dann, die waren gut. Das sind schöne Filme. Und das hat mir total Spaß gemacht, aber nach Ludwigsburg habe ich erstmal keinen Bock mehr auf die Filmerei gehabt. Da haben wir dann mit unserem Hausprojekt in Altötting begonnen, weil mich hat die ganze Filmerei Mischpoke genervt. Und dann haben wir mit unserem Hausprojekt angefangen und dann kam aber auch schon das Projekt A. Das ging dann so parallel. Also ich habe quasi die letzten 5 Jahre parallel Hausprojekte gestartet den Leuten bei uns auf die Beine gestellt und eben Projekt A gemacht. Das waren die beiden großen Projekte jetzt.
Wie sieht denn so ein Drehbuch aus für Projekt A? Okay, beim szenischen Film hat man ja wirklich jede Szene, wo genau die Einstellgröße, die Kamerabewegung, die Objektbewegung dargestellt ist. Wie ist das im Dokumentarfilm? Wie sieht da so ein Drehbuch aus? Wie weit sind die Sachen vorher vorgegeben? Wie verändert sich am Set, wenn du dazu was sagen könntest?
Es gab jetzt hier beim Film einfach verschiedene Exposé-Versionen. Das heißt, das sind einfach schon die Protagonisten beschrieben. Manchmal sind Protagonisten beschrieben, die es noch gar nicht gibt. Also dann schreibt man so ein bisschen ins Blaue rein, was man denkt, was man findet. Es gibt Dokumentarfilmleute, die schreiben wahnsinnig ausführliche Exposés. Ich finde das total bescheuert, weil du dadurch einfach schon mit sehr viel, du gehst dann nicht mehr mit den offenen Augen durch die Welt. Aber es ist trotzdem wichtig, sich natürlich Gedanken zu machen, was man sucht und was seine Frage ist und was der rote Faden ist. Und dann gehst du raus und dann stellst du fest, dass Dinge ganz anders sind. Wir dachten, dass wir in Spanien einfach ein großes produzierendes Kollektiv finden und das dokumentieren wollen und haben wie verrückt danach gesucht, aber wir haben keines gefunden, kein anarchistisches, das jetzt über eine solidarische Landwirtschaft hinausgeht. Also wir dachten halt an ein anarchistisches Kollektiv, das Teile für Autos herstellt oder für Fahrräder oder keine Ahnung. Und das gab's nicht. Und also haben wir dann andere Dinge suchen müssen. Und so schmeißt du beim Schreiben die Dinge schon ein paar Mal um, dann schmeißt das beim Dreh um, weil du andere Sachen findest, weil du Sachen findest, die neuer, spannender sind, weil du in dem Prozess dich ja auch selber entwickelst, die Perspektive sich möglicherweise ein bisschen ändert und so. Und dann schmeißt man im Schnitt nochmal ein bisschen was über den Haufen. So war das auch bei uns. Das ist aber eigentlich bei jedem Dokumentarfilm so. Und dann sind zum Schluss die Texte dazugekommen noch, die Voice-Over. das schmeißt man dann auch über den Haufen. Also es ist ein stetiger Prozess, der anstrengend ist und der einfach viel, 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 viel Zeit braucht und nimmt. Aber der natürlich total, also das Spannende an dem Arbeiten ist, dass man in so viele Leben reinschaut und so viel Erfahrung eigentlich sammelt. Und das ist das, was man dann irgendwie auch weitergeben will.
Ja, weil ich so ein bisschen auch aus dem Bereich komme, möchte ich noch kurz, ohne die Zuschauer beim Radio, der war auch wieder gut, zu langweilen, auf den technischen Bereich eingehen. Was mich interessieren würde, mit welchem Equipment hast du gefilmt? Postproduktion, wo habt ihr zum Beispiel auf dem Color Grading? Also Color Grading ist das, wie die Farben nachher angepasst werden im Film. Genau, also Equipment und was wolltet ihr mit den Farben vermitteln oder was habt ihr da für einen Ansatz gehabt?
Also jetzt, das wäre eine Sache, die ich ändern würde, wenn ich es nochmal machen würde. Ich denke, dass wir eigentlich mit einer zu großen Kamera gedreht haben. Wir haben mit einer Sony EX3 gedreht, einer relativ großen Schulterkamera und hatten da dann noch so eine Schulterstütze dazu und das war einfach sehr schwer und gerade in Athen, da hatten wir auch eine kleinere zweite Kamera dabei, aber ich will eigentlich mit einem Equipment drehen, das so klein ist, dass das in einem kleinen Rucksack ist, wo ich mich einfach viel, viel schneller und so bewegen kann oder auch abhauen kann und so. Das würde ich vielleicht ändern, aber trotzdem bin ich begeistert davon, dass das im Kino echt gut ausschaut, das Bild von der EX3, deswegen war es vielleicht doch eine gute Entscheidung. Wir haben auf Avid geschnitten, das ist eigentlich bei so langen Projekten auch dringend notwendig und die Farbkorrektur haben wir in Rostock gemacht, also wir haben uns einfach ganz viele dieser auch sehr teuren technischen Produktionswege haben wir einfach übers Crowdfunding oder über Leute, die uns unterstützt haben, einfach sehr, sehr, sehr günstig bekommen. Und wir haben auf dem Scratch die Farbkorrektur gemacht. Und mir ist es dabei eigentlich immer wichtig, jetzt bei so einem Dokumentarfilm, dass ich das Gefühl habe, okay, die Wirkung von dem Bild und so wie das ausschaut, das ist jetzt von den Farben und so weiter her, so wie ich das vor Ort empfunden habe, also eine sehr subjektive Sicht auf die Farben. Und viel wichtiger finde ich aber eigentlich nur dann so die Bildgestaltung, wie du mit deinen kameratechnischen Mitteln, wie du dich verhältst am Dreh, wie du stehst und wie du dich bewegst und so weiter. Und da ist einfach der Ansatz der, dass man versucht, beobachtend zu drehen, sodass man eigentlich das Gefühl hat, man ist eine dritte Person, die dabei steht. Das mag ich eigentlich sehr gern. Das ist eine Geschmackssache so ein bisschen.
Gut, so langsam nähern wir uns dem Ende. Es gibt noch mal ein wenig Musik. Und in der Zeit kann der Marcel dann auch noch mal was raussuchen als letzten Song. Und zwar habe ich jetzt aufliegen hier Gandhi Made Gandhi von Enter Shikari. So, wir sind hier immer auf dem offenen Sendeplatz und die Sendung nähert sich dem Ende. Der Sven, der neben mir sitzt, zwar nichts sagen wollte, aber er hat auch sich noch zwei Fragen ausgedacht und die wollen wir natürlich jetzt auch nochmal dem Marcel stellen. Einmal, jetzt finde ich sie wieder nicht, da ist sie, genau. Aus welchem Grund wurde denn im spanischen Teil nicht die CNT vorgestellt, sondern die CGT, eine Abspaltung, wo die CNT ja eher das anarcho-syndikalistische vermittelt als die CGT?
Ja, das war also zum einen ein ganz offensichtlicher Grund, weil einfach die CGT viel, viel größer ist. Die CNT ist einfach relativ klein, zerstritten und wir wollten dort vor allem darstellen, dass eine anarcho-syndikalistische Organisation in einer Größe, in einer sehr, sehr großen Größe möglich ist, nämlich die CGT hat 60.000 Mitglieder, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die CNT hat im Moment. Und dies ist die drittgrößte Gewerkschaft Spaniens, also eine gesellschaftlich relevante Größe auch. Und das war uns wichtig, das darzustellen. Und ich meine, die kennen sich auch alle vor Ort. Also Mariano kennt genauso Leute von der CNT wie von der CGT und so weiter. Und was ganz interessant war, war, dass bei der Cooperativa Integral Catalana sehr viele Leute waren, oder hinzukamen, die so in den 90er Jahren in der CNT waren, die aber dann auf diese Grabenkämpfe dort keinen Bock mehr gehabt haben. Und und jetzt bei der Cooperativa Integral Catalana wieder anfangen, sich selbstverwaltet zu organisieren.
So, die zweite Sven-Frage ist, warum die Anti-AKW-Bewegung so einen breiten Raum im Film einnimmt, obwohl sie ja nicht explizit als anarchistisch zu bezeichnen ist.
Naja, das ist zum einen, also am Anfang hat uns das aufgrund der Organisations- oder der Widerstandsform interessiert, weil es einfach eine direkte Aktion ist und es gibt große Bereiche der anarchistischen Bewegung, die einfach sagen, ja, direkte Aktion ist eine anarchistische Aktionsform, was mit Sicherheit zum Teil auch so stimmt. Und da war einfach Hanna spannend, den großen Raum, den sie bekommen hat, das war einfach schön zu beobachten. Also da ist was passiert und es macht Filmleuten sehr viel einfacher, etwas zu erzählen, wenn vor der Kamera was passiert, eine Aktion passiert und so weiter, wie wenn Leute nur über Dinge sprechen, die sie vielleicht verwirklichen wollen. Und das mal so zur Länge. Und Hanna ist aber auch, das kommt so bei dem Vortrag rein, die sie da so macht, auch die auch im Film zu sehen sind, rum. Also die ist natürlich Anarchistin und hat schon eine sehr genaue Vorstellung, was sie will und was sie nicht will und ist in dem anarchistischen Übersetzungskollektiv so rund um den anarchistischen Mailorder Black Mosquito aktiv, ist sehr mit den Crime Think Leuten dieser anarchistischen Bewegung aus Amerika sehr stark im Kontakt. Also die macht da ganz viel und das ist eine ganz konkrete Form von anarchistischer Betätigung.
Genau, das war in dem Film auch so, dass es eben Leute gibt, die anarchistische Strukturen oder Denkweisen haben, aber das nicht immer offen vor sich hertragen und dass es auch Leute gibt, die sich als Anarchisten bezeichnen und eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben, sondern das eben in diesem negativen Aspekt von wegen Chaos und ich kann machen, was ich will und Gewalt proklamieren. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview und gebe dir nochmal die Möglichkeit, ein paar letzte Worte in eigener Sache zu sagen.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung und meine letzten Worte sind, dass ich mich sehr freue auf die Projekte, die jetzt zu besuchen, dass wir versuchen, die Leute weiter auf dem Laufenden zu halten über das, was passiert und auch versuchen, die Projekte untereinander zu vernetzen und dass wir sehr gespannt sind, was entstehen wird. Und was ich auch spannend fände, wenn es einfach noch mehr Filme auch zu dem Thema geben würde, die andere Menschen machen.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Marcel. Dann bedanke ich mich beim Sven, dass du auch noch zwei Fragen formuliert hast. Und zum Abschluss gibt es den Kant de Utopia. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier auch technisch geregelt kriege. Ja. Das war die Sendung und ich hoffe, ich habe ein paar für den Anarchismus begeistern können. Die Mikros waren auch gerade wieder offen. Zum Schluss nochmal ein bisschen verkackt, aber ist ja nicht schlimm. Also, informiert euch weiter über den Anarchismus. Versucht selber aktiv zu werden, in welcher Form auch immer. Und vielleicht wirkt ihr auch dazu bei, dass wir so ein bisschen was an diesen bestehenden Verhältnissen verändern können. Also, dann macht's gut.